Freistoß, der Fußball-Podcast.
Kleines Quiz zu Anfang. Welchen HSV-Promi habe ich gerade eben beim Joggen im Volkspark gesehen? Du musst raten, lieber Fabian Wittke. A. Helmpeter, B. den Leiter oder Direktor Profifußball Klaus Costa oder C. Dino Hermann.
Dann tippe ich auf Costa.
Richtig. Wie kommst du darauf?
Ja, weiß nicht. Also Helmpeter wäre wahrscheinlich eher mit dem Fahrrad unterwegs. Dino Hermann ist ausgestorben. Und ja, von daher Ausschlussprinzip, oder?
Dino Hermann ist nicht ausgestorben. Den gibt es ja noch. Aber, ja, aber der joggt nicht, ne? Der
aber
joggt
er ist ja, nicht. Glaub, aber, oder wie sagt man, Dino Hermann, ja, den gibt es noch. Aber eigentlich ist er so ein bisschen AD, oder? Also außer Dienst, weil auf der einen Seite sind die Dinos ausgestorben und B, möchte doch der HSV dieses Bundesliga-Dino-Image auch ablegen, beziehungsweise hat es ja auch eigentlich abgelegt. Aber Dino Hermann, der läuft ja noch so ein bisschen rum, so, ne? So im Prinzip so wie so ein ehemaliger Sportmanager, der jetzt nur noch am Tegernsee ist und aus der Ferne so die Geschicke leitet, oder?
Ja, aber er ist ja bald der Zweitliga-Dino, Hermann. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht mit so einem HSV-Bashing einsteigen. Ich habe wirklich Klaus Costa gesehen. Okay. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer fragen, Klaus Costa, wie sieht der überhaupt aus? Ich musste auch erstmal googeln und das überprüfen. Ich hatte den Costa-Verdacht und Google hat mich dann in meinem Verdacht bestätigt. Klaus Costa in voller HSV-Montur joggte durch den Volkspark.
Und ich damit, auch. Ja, merkt ihr, die Gag-Bazooka ist wieder bis zum Hals geladen und genauso wir auch. Wir freuen uns auf eine weitere Folge Anstoß, möglicherweise die vorerst letzte Folge, bevor der Aufstieg eines der Nordteams in die erste Fußball-Bundesliga feststeht. Obwohl wir auch sagen müssen, Achtung, Achtung, der Anstoßverkehrsservice ganz aktuell mit einer Meldung im Feierabendverkehr der zweiten Fußball-Bundesliga muss Holstein Kiel sich erstmal von der Überholspur kommend erstmal wieder einordnen, denn rechts haben wir gesehen, nicht nur ein alter Oldtimer, sondern der Funke mit dem H-Kennzeichen, der hat schon wieder etwas gegen Holstein Kiel, so wie 2001, als es mit dem ersten FC Köln in der Relegation ja gegen Holstein Kiel auch reichte. Das mal als kleiner Spoiler. Ihr merkt, wir sind richtig gut gelaunt, so wie das wunderbare Frühlingswetter in Hamburg. Lieber Michael Augustin, wie geht es dir?
Mir geht es gut. Das liegt unter anderem auch am Frühlingswetter. Du hast gerade gesagt, Funkel 2001, das war 2021. Ich war da in Kiel, habe die Corona-Tränen gesehen. Ja, ich wollte noch eine kleine Vorschau auf diese heutige Folge geben. Leverkusen, 3 Spiele ohne Sieg. Wir reden natürlich über die große Krise beim deutschen Meister und eventuell ganz wahrscheinlich vielleicht unter Umständen sprechen wir auch über Holstein Kiel, den FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, den HSV, sprich über den Aufstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga und auch mal wieder über den FC Bayern. Das ist ja so quasi im letzten Drittel oder so ab der Nachspielzeit in der vergangenen Folge so reingeploppt, dass die Bayern angeblich an Ralf Rangnick interessiert wären. Du hast da, glaube ich, so eine Push-Up-Mitteilung von Sky am vergangenen Dienstag, als wir die Folge aufgezeichnet hatten, vorgelesen. Ja, und das erhärtet sich jetzt. Ne? Rangnick scheint der Kandidat zu sein. Das ist inzwischen das Tuchel-Thema in München. Und Max Eberl, der dribbelt um diese Fragen herum, wie sonst Icke Hässler in den 80er, 90er Jahren um seine Gegenspieler. Darüber werden wir auch reden, finde ich. Das sollten wir auf jeden Fall tun.
Ja, das Tuchel-Thema bei der FAZ ist ja auch, dass Uli Hoeneß gesagt hat, Thomas Tuchel ist bei uns eigentlich gar kein Thema mehr, weil er sich selbst angezeigt hat, weil er es nicht schafft, Spieler weiterzuentwickeln, unter anderem. Aber möchtest du erst auf Ralf Rangnick eingehen? Komm, dann lass uns erst auf Ralf Rangnick eingehen. Also ich habe ja eine ganz klare Meinung zu Ralf Rangnick und zwar die, also nicht nur, dass Uli Hoeneß Ralf Rangnick das ein oder andere Mal schon Charakterlosigkeit als Fußballprofessor vorgeworfen hat. Klar, Fußballzeit ist schnelllebige Zeit und bedeutet auch, man muss vergessen lernen und man muss auch verzeihen können. Aber ich glaube, dass das einfach nicht passt und ich möchte da noch ein weiteres Argument liefern. Und zwar ein Freund, möchte ich ihn mal nennen, von mir, der ist auch gerade so ein bisschen journalistisch im Bayern-Kosmos unterwegs. Ich möchte ihn jetzt nicht nennen und natürlich auch seine Quellen nicht nennen, aber der hat mir eben auch gesagt, also wenn wir jetzt mal in die Historie schauen, Kahn, Hasan Salihamidžić, Eberl, Freund, alle da, alles schön, alles gut. Aber wenn es beim FC Bayern um Entscheidungen geht in einer größeren Ordnung oder in einer größeren Größenordnung, dann funkt man immer noch mal und nicht nur wegen des Aufsichtsratmandates mit Uli Hoeneß, sondern ganz generell hat der Mann, der da von hinten wie so ein Heckenschütze immer noch so einen aus dem Busch rauskloppt, immer noch so viel Einfluss. Und das, glaube ich, kollidiert mit einem auch sehr, ich will nicht sagen machtbesessenen, aber mit einem sehr umfassenden, umfassend arbeitenden Ralf Rangnick. Und von daher, auch wenn es momentan diese Wunschlösung angeblich sein soll des FC Bayern München, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es weder kurz-, mittelfristig noch langfristig beim FC Bayern mit Ralf Rangnick funktionieren kann.
Ja, aber Uli Hoeneß hat ja offenbar sein Go gegeben. Und deswegen könnte es funktionieren. Ja, ich finde das auch sehr skurril. Ich finde noch einen ganz anderen Punkt an dieser Geschichte skurril. Es gibt ja Vereine in Deutschland, und da fällt mir ganz spontan der SC Freiburg ein, die suchen Trainer nach ihrer Spielphilosophie aus. Der FC Bayern sucht nur nach Namen und überlässt es dem Zufall, wer verfügbar ist. Der erste Favorit auf der Liste war Xabi Alonso. Den Namen mussten die Bayern durchstreichen, der bleibt bei Bayer Leverkusen. Der zweite Favorit war Julian Nagelsmann, die Rückholaktion Nagelsmann. Diesen Namen mussten sie auch durchstreichen, denn der hat seinen Vertrag als Bundestrainer verlängert. Und jetzt taucht plötzlich Ralf Rangnick auf, ein erfolgreicher deutschsprachiger Trainer. Das ist das eine, wie suchen die Bayern Trainer? Sie überlassen vieles dem Zufall. Und das andere ist, dass Ralf Rangnick überhaupt gar nicht zum FC Bayern passt, wenn man mal so ein bisschen sich seine früheren Stationen in Erinnerung ruft. Und da muss man ja bis in die Nullerjahre zurückgehen. TSG Hoffenheim oder auch später RB Leipzig. Ralf Rangnick stand für Umschaltspiel in Hoffenheim und in Leipzig. Er hat die Mannschaften so ausgerichtet, dass die versucht haben, den Ball so schnell wie möglich zu gewinnen und dann ruckzuck mit Tempo nach vorne, diese überfallartigen Angriffe, wir kennen das alle. Und das passt ja auch nicht zu dieser aktuellen Bayern-Mannschaft. Und dass Rangnick jemand ist, der alles umkrempelt, der die ganze Macht und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist natürlich auch klar. Er war ja in Hoffenheim und in Leipzig zeitweise alles und für alles zuständig. Mit Max Eberl und Christoph Freund würde das vielleicht sogar funktionieren. Freund ist ja auch einer, der eine Leipziger Vergangenheit hat. Eberl hat auch eine, da war Rangnick aber nicht mehr in Leipzig. Aber du hast ja gerade schon Uli Hoeneß angesprochen und auch Karl-Heinz Rummenigge ist ja noch zu nennen. Das sind ja diese beiden grauen Eminenzen, die gerne nochmal aus dem Hintergrund so ein bisschen senden und auch in den Verein hineinwirken. Aber ja, zumindest hat Hoeneß prophylaktisch mal sein Go gegeben. Aus seiner Sicht kann ich es aber schon verstehen, dass er Bock auf den Job beim FC Bayern hat, oder nicht?
Ja, also natürlich kann ich das mir absolut vorstellen. Also natürlich ist das auch nochmal so eine Art Adelung, ne? Also dass du nach all der Zeit, nach all der Konkurrenz, die du ja auch immer warst für den FC Bayern München, und natürlich auch die Frage, wie ernst man diese Sticheleien mit Fußballprofessor oder so dann auch nehmen muss. Also bei Uli Hoeneß weiß man ja auch, dass es auch einfach dazugehört, dass man, ja, weiß ich nicht, nach, wie hast du mal so schön gesagt, wenn man mit dem falschen Wein aufgestanden ist, dann feuert er halt mit hochrotem Kopf mal ganz gerne einen raus und man weiß gar nicht, woher das jetzt auf mal kommt und ob das denn auch immer so ernst gemeint ist und nachhaltig gemeint ist und ob er dann wirklich mit allen bricht auf diese Art und Weise oder ob es tatsächlich nur eine Provokation ist oder seine Art und Weise, mit der Führungsposition umzugehen, das weiß ich nicht. Trotzdem nochmal anschließend zu dem, was du gerade eben gesagt hast, finde ich das aber auch ganz spannend. Und zwar wirkt es auf mich so, du hast ja auch gesagt, normalerweise würde man den Trainer ja dem Spielsystem anpassen. Auf mich wirkt es auch so, als wärst du ein Medienhaus, ein Verlagshaus oder von mir ist auch ein Sender und sagst, du hast jetzt diese Sendung und in diese Sendung hast du ganz viel Hirnschmalz hineingesteckt und du sagst, okay, das soll dieses Format und dieses Konzept sein. Und dann machst du es doch eigentlich so, wenn die Sendung steht, dann überlegst du dir, und welcher Moderator ist A, für die Zielgruppe gut und B, kann diese Show ganz gut verkaufen. Und der wird dann gecastet. Und in diesem Fall machst du es eigentlich umgekehrt. Du hast erst quasi den Trainer und dann sagst du, okay, und ja, jetzt mach mal. Und jetzt bastel dir mal sozusagen dein eigenes Konzept. Und aber mit dem schon vorhandenen Personal musst du jetzt die und die Sendung zum Laufen bringen und am besten soll sie halt auch noch Quote einfahren. Und das ist schwierig, aber dass sich Ralf Rangnick gewertschätzt und gleichzeitig geadelt fühlt, ja, obwohl es natürlich auch für ihn ganz klar ist, du warst nicht die First Choice, sondern wahrscheinlich die vierte oder die fünfte sogar nur.
Ja, aber das wäre ja ganz egal. Ich meine, der Mann ist 65, der hat jahrzehntelang versucht, am Thron der Bayern zu rütteln und jetzt kann er ihn selbst besteigen, den Thron. Das kann ich schon verstehen, dass er nochmal Bock hat, also auf den reizvollsten Job im deutschen Vereinsfußball. Ich frage mich nur, was wird aus Österreich? Er ist österreichischer Nationaltrainer. Die Österreicher haben im November dafür gesorgt, dass Deutschland mit einem ganz schlechten Gefühl Weihnachten und Silvester gefeiert hat. Das war eine echte Blamage, ein überzeugender Sieg der österreichischen gegen die deutsche Nationalmannschaft in Wien. Und ja, macht er dann noch die EM mit Österreich? Ist er vorher raus? Gut, das sind alles Fragen, die wahrscheinlich dann geklärt werden. Aber es sieht wirklich so aus, als sollte Ralf Rangnick dann neuer Trainer des FC Bayern werden. Logisch, dass es da keine Aussagen mehr gibt vor dem Spiel morgen in der Champions League Halbfinal-Hinspiel Bayern gegen Real Madrid. Morgen, sage ich, weil morgen Dienstag ist. Das heißt, heute ist Montag. Es ist 20.20 Uhr. Wir zeichnen also am Montagabend auf. Und Ralf Rangnick ist ja jemand, ich habe es ja gesagt, der schon auch Macht in Anspruch nimmt und der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. So wie Louis van Gaal, ja auch so 2010, 2011. Und mit dem würde Uli Hoeneß, glaube ich, kein Würstchen mehr essen und kein Weißbier mehr trinken. Also die sind ja nicht gerade im Guten auseinander. Aber vielleicht ist Hoeneß inzwischen auch altersmilde geworden und er hat ja auch die bislang erfolglose Trainersuche von Max Eberl mitbekommen und deswegen hat er wahrscheinlich den Daumen nicht gesenkt, sondern gehoben, als der Name Rangnick ihm präsentiert wurde.
Ich kann es mir aber auch wirklich mittelfristig und langfristig nicht vorstellen, beziehungsweise genau, was du auch gesagt hast. Also ist es auch nicht das, meiner Meinung nach, was der FC Bayern München jetzt gerade braucht, weil der FC Bayern München war über 10 Jahre unantastbar und schon in der vergangenen Saison ist eigentlich dieser, ich will jetzt nicht von Nimbus sprechen, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, aber im Prinzip war in der vergangenen Saison schon sichtlich spürbar die Wachablösung, denn in der vergangenen Saison hat der FC Bayern München die Meisterschaft nicht gewonnen, sondern wie wir alle wissen, hat Borussia Dortmund sie verloren und spätestens dann hättest du eigentlich anfangen müssen, den Kader für die Zukunft zu bauen und weil sie es nicht gemacht haben und weil sie nicht das Vertrauen in die richtigen Personen hatten oder eben nicht den längeren Atem oder den ganz langen Atem hatten. Also da kann man jetzt ja nochmal damit anfangen mit der Geschichte Nagelsmann, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat man dann auch auf der einen Seite auf Tuchel gesetzt, aber ihm nicht den Kader zur Verfügung gestellt, deswegen hat es halt irgendwie auch nicht hingehauen, dann hat man sich vorzeitig getrennt. Aber du hättest eigentlich schon im vergangenen Sommer hättest du den ganz großen Umbruch oder wahrscheinlich schon in der Saison davor einleiten müssen. Und was ich einfach den Bayern in der Kombo mit Ralf Rangnick nicht zutraue, dass sie ihm den Kader so mundgerecht servieren, dass er nachhaltig am Tisch sitzt und dass ihm das schmeckt. Und wenn es ihm schmeckt, dann wird es auch den Fans schmecken, weil dann können sie gemeinsam wieder Erfolg haben. Weil die, ja. Bayern, weil die Bayern sich aber nur einen Satz noch darauf einstellen müssen, dass Bayer Leverkusen im kommenden Jahr nicht schlechter sein wird.
Das kann sein, ja. Obwohl Grimaldo ja auch angedeutet hat, er würde gerne nach Spanien wechseln. Und ein paar andere vielleicht. Jonathan Tah habe ich neulich auch gelesen, soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen. Aber gut, das ist jetzt noch nicht mit Fakten unterfüttert. Ich habe es einfach nur gelesen. Bei Ralf Rangnick kann man sagen, so gesehen wäre er der Richtige, weil beim FC Bayern steht wahrscheinlich dann im Sommer ein großer Umbruch an. Und das kann er ja. Er kann ja Mannschaften entwickeln. Und beim FC Bayern ist es ja normalerweise so. Der Manager oder der Sportvorstand stellt den Kader zusammen. Und der Trainer übernimmt die Spieler, die der Verein kauft. Und ich kann mir vorstellen, dass Ralf Rangnick da jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Mitspracherecht hat als andere Trainer vor ihm, als ein Niko Kovac vor ihm beispielsweise oder als Julian Nagelsmann. Von Pep Guardiola weiß man Thiago oder keiner, dem hat man einen Spieler erfüllt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bayern da auch von ihrer Linie abweichen werden und Rangnick vielleicht auch ja den einen oder anderen Spielerwunsch erfüllen werden und so ein bisschen gegen ihr eigenes Naturell handeln werden. Weil normalerweise geben die Bayern-Bosse den Kader vor und die Trainer müssen dann einfach machen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass es eben mit diesem Umbruch im Sommer nicht getan sein wird, sondern ich glaube, dass beim FC Bayern München jetzt vor allen Dingen Geduld gefragt sein wird. Und zwar, dass man dem Trainer 3 Jahre oder vielleicht sogar, ja, so 2,5, 3 Jahre geben muss, um diese Mannschaft zu formen. Ich glaube, es ist nicht damit
getan. Das wird nie passieren. Das wird nicht passieren beim FC Bayern. Nein, die müssen, die werden, wir können ja gleich noch über die Aussichten in der Champions League sprechen, aber meine Prognose ist, und da nehme ich jetzt ja auch schon so ein bisschen was vorweg, dass die Bayern die Saison ohne Titel abschließen werden und das lassen sie sich kein zweites Jahr bieten. Also beim FC Bayern, da muss ganz schnell der Erfolg wieder einkehren. Der wird nicht 2 oder 3 Jahre Zeit kriegen. Das weiß er aber ja auch.
Also nächstes Jahr dann, wäre es schon ein Erfolg für Ralf Rangnick, wenn er den DFB-Pokal holt?
Ja, oder mit weniger Punkten Rückstand Vizemeister hinter Vizekusen wird. Ja. Hinter Meisterkusen oder Laterkusen oder Last-Minute-Kusen, was ich da alles schon gehört habe. Oder aber lass uns doch nochmal ganz genau Triple-Kusen, wobei da muss man ja auch noch ein Fragezeichen hintersetzen. Ja. Wir gucken morgen zusammen Champions League, ne? Bayern-Real, wir beide, wir hören uns gerade nur, muss man dazu sagen, wir sind nicht in einem Raum, also zeichnen diese heutige Folge getrennt voneinander auf, aber morgen sehen wir uns. Ja. Morgen komme ich in das noble Nobelviertel und da hast du deinen super Beamer aufgestellt und wirst wahrscheinlich ein vorzügliches Champions League Menü kredenzen. Klar. Und die Hauptspeise servieren uns dann der FC Bayern und Real Madrid. Aber jetzt mal ganz ernst gefragt, was glaubst du, wie geht das morgen aus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, um es mit den Worten des Kickers zu sagen, die Bayern trotzen Real Madrid ein Unentschieden ab. Ich tippe auf ein 1:1.
Und dann im Rückspiel?
Im Rückspiel glaube ich, dass die Bayern dann rausfliegen werden. Allerdings auch knapp, aber ich glaube 2:1 für Real Madrid.
Witzig. Ich tippe auch unentschieden morgen und Sieg für Real im Rückspiel. Und da wir gerade beim Tippen sind, Mittwoch ja Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Wer kommt da weiter? Was glaubst du?
Also ich glaube, es ist für Borussia Dortmund von Nachteil, dass sie erst zu Hause spielen und zwar nicht so dieses klassische Hinspiel-Rückspiel. Aber ich glaube, dass dieses Westfalenstadion natürlich mit dieser Süd auch noch mal anders wirkt, wenn du einen kleinen Rückstand immer noch aufholen kannst. So.
Und, hat man gesehen gegen Atletico.
Hat man gesehen, genau. Und hat man auch schon ganz häufig gesehen. Und ich glaube, dass dieser Zauber so ein bisschen verflogen sein könnte, sollte Dortmund jetzt morgen gegen PSG verlieren und das glaube ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Mittwoch gegen PSG verlieren, das glaube ich auch ein bisschen. Also ich glaube, dass Dortmund tatsächlich zu Hause verliert und dann ein Unentschieden in Paris nicht reicht.
Ich sage, Dortmund verliert zweimal, ohne dass ich jetzt ein konkretes Ergebnis nennen will. Na gut, ich nenne doch eins. Dortmund verliert gegen Paris zu Hause 1:2 und in Paris 1:3.
Okay. Weißt du, was wirklich gerade ganz witzig ist? Ich gucke hier gerade aus meinem Fenster. Vielleicht kann man auch daran erkennen, dass ich langsam alt werde. Aber hier sitzt gerade ein wunderschöner Vogel. Ein richtig dickes, fettes Rotkehlchen mit so einem roten Bauch. Nicht nur mit einer roten Kehle, mit einem roten Bauch. Und hat hier im Prinzip gerade so eine Pusteblume so komplett sich in den Mund gestopft. Und sieht jetzt so aus, als hätte dieser Vogel so ein Weihnachtsmannbart vorne dran. Also es ist schon ein Naturschauspiel.
Erzähl uns mehr. Wir können auch über Vögel reden und die zweite Liga weglassen. Über die haben wir ja in den vergangenen Wochen so oft geredet. Man könnte meinen, wir wären ein Zweitliga-Podcast oder ein St. Pauli- oder Holstein-Kiel-Podcast. Möchtest du noch ein bisschen was über die Natur vor deiner Tür erzählen? Oder mach ruhig, ich lehne mich zurück und ich höre da gerne zu. Ich könnte auch, technisch wäre es vielleicht jetzt nicht ganz so einfach, aber hinterher bei der Produktion, bei der Postproduktion noch so ein Vogelgezwitscher hier hineinschneiden in die Folge.
Aber du weißt ja, ich bin ja nicht nur spontan und kreativ, sondern auch gut aussehen. Aber das meine ich in diesem Fall gar nicht, sondern ich kann ja auch das eine mit dem anderen ganz gut verknüpfen. Wir können ja über die zweite Liga sprechen und gleichzeitig über Vögel, zum Beispiel über die Störche.
Haha, genau, du hast sie gesehen, die Störche. Wenn die Störche die Aufstiegsflatter kriegen. Nee, so soll die heutige Folge nicht heißen. Ja, Holstein Kiel hat gegen Kaiserslautern verloren, ne? Gegen einen FCK, der ja nicht seine beste Phase hatte, aber die Standards waren, glaube ich, ganz okay. Aber erzähl doch mal, wie war dein Nachmittag im Kieler Holstein-Stadion?
Also, ich bleibe dabei, dass Holstein Kiel ein zwar nicht so herausragendes Spiel gemacht hat wie in den Wochen zuvor, aber nach wie vor ein gutes Spiel gemacht hat. Da möchte ich einfach bei bleiben. Und ich möchte, genauso wie ich in den vergangenen Wochen gesagt habe, dass Holstein Kiel ein bisschen mehr das Matchglück hatte, wenn man sich Ergebnisse wie beim HSV anguckt. Das ist auch kein Spiel, bei dem man jetzt sagt, so rein objektiv, das muss Holstein Kiel unbedingt gewinnen. Haben sie aber gewonnen. Genauso auch mit dem Spielverlauf beim 1. FC Nürnberg, wo sie 4:0 gewinnen, habe ich auch schon gesagt. Aber auch gleichzeitig 80 Minuten mit einem Mann mehr spielen, in Überzahl spielen. Und genauso waren da so ein paar Spielsituationen dabei, ein paar abgefälschte Bälle, die zugunsten Holsteins liefen. Und in diesem Fall war das so, dass das Holstein Kiel, das war ja natürlich auch erwartbar, zwar keine gute Anfangsphase gespielt hat, aber schon deutlich mehr vom Spiel hatte. Und Kaiserslautern, muss man ganz ehrlich sagen, hat das total clever gemacht. Also Kaiserslautern ist in Führung gegangen, da kommt wieder diese ausgerechnet Geschichte, ausgerechnet Daniel Hanslik, der ja auch mal bei Holstein Kiel gespielt hat, trifft dann per Kopf 1-0, dann wird es ausgeglichen und denkst du, eigentlich läuft jetzt alles nach Plan. Und dann in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geht dann Kaiserslautern wieder durch eine Ecke in Führung und dann werden sie am Ende vielleicht nochmal ausgekontert, beziehungsweise waren alle aufgerückt. Marcel Rapp hat auch alles nach vorne geschmissen und dann kriegst du halt noch das 1-3. Darf natürlich so nicht passieren, aber es ist natürlich auch so, und das ist auch keine neue Erkenntnis, in der zweiten Fußball-Bundesliga, da hast du einfach auch ganz viele Mannschaften, weiß ich, wie Schalke, aber auch wie den ersten FC Kaiserslautern, die vom Kader her jetzt nicht unbedingt eines Tabellenvorletzten würdig sind, aber die dann über Wochen und Monate das mal nicht abrufen können. Und übrigens hat der erste FC Kaiserslautern zum letzten Mal bei Holstein Kiel gewonnen. Da hat Fritz Walter noch mitgespielt und das ist in diesem Fall kein Witz. Und zwar
war das ja, aber die haben auch Jahrzehnte nicht gegeneinander gespielt. Nee. Solche Statistiken finde ich immer lustig, aber wann haben die sich dann in den 80er, 90er und Nullerjahren mal gegenübergestanden? Wahrscheinlich nie.
Nee, wahrscheinlich nie, aber trotzdem war es natürlich ganz schön. Beziehungsweise aber Holstein Kiel, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall möchte ich nur damit sagen, das hat Kaiserslautern clever gemacht. Und zwar deshalb auch clever gemacht, weil sie nach Führung wussten, sie können dem Spiel von Holstein Kiel nicht folgen. Also in der Qualität und vielleicht auch in der Varianz und in der Technik und in der Klasse und vielleicht auch in der Geschwindigkeit. Sie haben das mit ganz vielen kleinen Fouls unterbunden und ganz viele kleine Fouls haben sie gezogen. Und Florian Badstübner, auf den ich jetzt das überhaupt gar nicht schieben möchte, aber der hat trotzdem auch jetzt keinen klassischen Heimschiedsrichter gemimt und hat eigentlich immer so diese 50-50-Entscheidung dann auch mal zugunsten Kaiserslauterns gepfiffen und entschieden. Und von daher, Marcel Rapp hat es ja auch gesagt, also das war jetzt ein Spiel, das sie verloren haben, aber wenn Holstein Kiel genauso weiterspielt und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spielglück hat und dann nach einer Ecke mal der Ball dem richtigen Holstein-Spieler auf den Kopf fliegt, dann kannst du auch genauso wieder mal 3-1 gewinnen am Wochenende bei Wien Wiesbaden. Und wenn sie es jetzt auch wirklich schaffen, Stichwort Storch, diese Niederlage aus dem Gefieder zu bekommen. Achso, und noch eine Sache, Stichwort Flug und Gefieder. Wer ja so ein bisschen auch wirklich sehr gefehlt hat, früher hätte man gesagt, so Marionette im Mittelfeld, finde ich so ein bisschen abgegriffener Begriff, aber ich finde, Fluglotse trifft das vielleicht ganz gut bei Luis Holtby. Der hat ja gefehlt nach der gelb-roten Karte im Mittelfeld. Und da hast du gemerkt, da wussten so die einzelnen kleinen Düsenjäger oder von mir aus auch Helikopter im Mittelfeld nicht, wo sie landen sollten. Und die Laufwege haben nicht so gestimmt. Da hast du mal gemerkt, was der natürlich für eine Wichtigkeit hat. Natürlich darfst du es auch an ihm nicht festmachen. Und natürlich könnte man sonst sagen, als Wien Wiesbaden stellst du 5 Mann auf Luis Holtby und dann gewinnst du auch das Spiel. So ist es natürlich auch nicht. Aber du hast das gemerkt, da waren so viele kleine Sachen. Holtby hat gefehlt, die Ordnung im Mittelfeld ein bisschen gefehlt. Dann hat Julian Kral, der Kaiserslauterer Keeper, in der Kicker-Elf des Tages auch nicht ohne Grund überragend gehalten. Dann verlierst du so ein Spiel. Kannst du machen, was du willst. Dann habe ich zwar trotzdem wieder unsere Sportcast-Ultras getroffen, aber das hat dann trotzdem am Ende des Tages auch nichts gebracht.
Ich habe auch noch einen kleinen Vogelvergleich. Schuto Maschino hat eine Schwalbe gemacht. Was für eine. Wunderschön war die. Hat zu Recht die gelbe Karte gesehen. Wie plump war das denn?
Ja, vor allen Dingen war das so doof, weil ich meine, manchmal ja versuchst du vielleicht alle Mittel, auch wenn sie unfair sind, wenn du den Torhüter umkurvst und dann dir den Ball zu weit vorlegst und dann versuchst du vielleicht irgendwie so ein bisschen einzufädeln. Aber er hatte sich den Ball ja nicht mehr zu weit vorgelegt. Also er hat den ja wunderbar umspielt und lässt sich dann fallen. Also das habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
Ich will unsere Hörerinnen und Hörer mal so richtig mit reinziehen. Wir gucken mal auf die Zweitligatabellenspitze nach dem 31. Spieltag. Erster St. Pauli 63 Punkte, zweiter Kiel 61 Punkte, dritter Düsseldorf 56 Punkte, Tordifferenz plus 29, vierter HSV 52 Punkte, Tordifferenz plus 17. Eigentlich hat Düsseldorf 5 Punkte Vorsprung vor dem HSV mit dieser Tordifferenz. Ich möchte an dieser Stelle nochmal unseren Gast der vergangenen Folge loben, Finn Bartels. Der hat sich da als wahrer Experte erwiesen. Der hat gesagt, am Ende steigt St. Pauli auf vor Kiel. Er meinte, die Tabelle wird sich nicht mehr ändern, weil St. Pauli den besten Fußball spielt. Und ja, als hätte Kiel jetzt den Beweis antreten wollen, ist es dann gerade in der Tabelle auch so, wie er das prognostiziert hat. Nee, hat er gesagt, dass St. Pauli vor Kiel aufsteigt? Er hat auf jeden Fall gesagt, dass St. Pauli den besten Fußball spielt. Wir wollen jetzt hier keine Missverständnisse aufkommen lassen. Ich glaube nicht, dass er die Zweitligameisterschaft von St. Pauli vorher gesagt hat, aber den Aufstieg, und er hat ihn damit begründet, dass St. Pauli den besten Fußball in der zweiten Liga spielt. So, war es richtig. Alle anderen können gerne nochmal nachhören. Die Folge war sehr hörenswert. Ich habe da auch viel Feedback so im privaten Kreis bekommen von Menschen, die das gut fanden und die ihn sehr sympathisch fanden.
Ich möchte noch eine klitzekleine Geschichte erzählen, aber ich hole nicht nochmal so lang aus. Nur ganz kurz, ich saß da ja oben im Stadion, ich war ja der Reporter. Und weißt du, wer rechts neben mir saß?
Carsten Wehlmann, der sitzt da immer.
Der geht da ordentlich mit, ne?
Geschäftsführer Sport sitzt neben den Reportern.
Der saß genau, wir haben ja so einen kleinen Monitor und er saß genau in der Mitte. Also rechts saß noch ein Kollege von mir. Dann kam Carsten Wehlmann und das war so herrlich, also das mitzuerleben, weil der saß nicht nur auf diesem Stuhl, also sitzen ist auch wirklich nicht nur für den Arsch, sondern auch irgendwie Quatsch gewesen in diesem Fall. Der ist da dann auf die Stuhllehne hochgeklettert. Zwischenzeitlich ist es auch kein Witz. Stand er auf dem Reportertisch und hat da mitgefiebert und mitgemacht und hat mich auch teilweise, das kennst du glaube ich auch, wenn man so im Stadion sitzt und du jemanden, ich sag mal so mit dem Außenarm, wie in so einer Schwimmbewegung, in so einer Ruderbewegung und dann so umarmst. So, weißt du, wenn du jemanden so sagst, so, du, weißt du, halt mich zurück, so, weißt du, so, und so hat er mich dann auch mal so von der Seite so angeschubst und angeboxt und hat mich da, und den Kollegen, der neben mir saß auch, also der war so mit drin und das war wirklich sehr, 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 sehr sympathisch und sehr, sehr authentisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mal so mitzuerleben, das war schon witzig, ja.
Aber für den müssen sie mal einen anderen Platz finden. Also wenn Holstein Kiel aufsteigt, sitzen da oben noch mehr Menschen und das kann ja auch von der Arbeit abhalten, ne? Irgendwann hat man aus Versehen so einen Ellenbogen am Headset und dann reißt einem während der Reportage das Headset vom Kopf oder fliegt einem vom Kopf. Das ist lustig. Du bist nicht der erste Kollege, der mir das erzählt hat. Deshalb wusste ich das. Aber irgendwie muss der ja, vielleicht braucht er so einen kleinen Käfig, ne, wenn der so abgeht. So ein Plexiglas-Käfig, wo man ihn reinsetzt, wo auch ein Bildschirm hat und wo er sich so richtig schön austoben kann.
Ja. Also, aber du würdest jetzt sagen, den will man da oben nicht. Also ich wähle den da immer. Also ich fand das sehr sympathisch.
Ja,
also.
ich habe, seitdem er da oben sitzt oder ja auch halb steht und halb sitzt, wie man gerade bei dir erfahren hat, habe ich noch kein Heimspiel mehr von Holstein Kiel übertragen. Und ich habe auch kein Kieler Spiel mehr in dieser Saison. Aber
dann machst du halt nächstes Jahr am dritten Spieltag gegen Leverkusen, wenn Leverkusen das erste Mal wieder verliert in der Fußball-Bundesliga.
Genau. aber ja, die Kieler haben jetzt das erlebt, was St. Pauli vor zwei Wochen erlebt hat, nämlich eine unerwartete Niederlage, eine unerwartete Heimniederlage. Und das ist jetzt auch spannend. Was macht das mit der Psyche von Holstein Kiel? Also es sind 5 Punkte Vorsprung vor Düsseldorf. Der nächste Gegner ist eigentlich der einfachste, der formschwache SVW in Wiesbaden, der aber gerade gestern seinen Trainer Markus Kautzinski entlassen hat. Die beiden Co-Trainer übernehmen da jetzt in Wiesbaden das Kommando. Weiß man auch nicht, was das denn mit der Mannschaft macht. Aber normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass Kiel in Wiesbaden gewinnt. Und dann kann Düsseldorf aber mal so richtig ranrücken. Am Spieltag danach, am 33. Spieltag, mit einem Sieg in Kiel. Und dann das letzte Spiel in Hannover. Glaubst du, dass die 5 Punkte Vorsprung für Holstein reichen werden? Die 5 Punkte Vorsprung vor Fortuna Düsseldorf?
Ja, also ja. Ich glaube es ja. Und nicht nur, weil ich das glauben möchte, sondern man kann natürlich jetzt auch so dieses Flattrige und so ansprechen. Ich habe aber ehrlich gesagt wirklich nicht das Gefühl, weil ich glaube, dass die Spieler und dass alle fokussiert bleiben. Und natürlich wird es auch von diesem Spiel in Wiesbaden abhängen. Und klar, keine Ahnung, was weißt du ja selber, Spielverlauf und dann kriegst du ein frühes Gegentor irgendwie. Und dann ist es doof gelaufen. Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran, weil ich glaube, wenn Holstein Kiel das schafft, auch dann wieder vielleicht mit Holtby und vielleicht auch nochmal mit einer besseren ersten Halbzeit, dann werden sie auch ein frühes Tor schießen können, weil sie dafür dann tatsächlich auch mittlerweile zu gut spielen in dieser Liga. Und wie in Wiesbaden, ob jetzt Trainerwechsel hin oder her, das macht sicherlich die Spielvorbereitung ein bisschen schwieriger. Aber letzten Endes Wiesbaden auch ein Gegner ist, den du dann auch schlagen musst, wenn du aufsteigen möchtest. So, und von daher.
Und wenn das nicht gelingt, Fabian, wenn Kiel in Wiesbaden verliert, lass uns dann bitte die nächste Folge, wenn Kiel Wiesbaden geht, nennen.
Ja, können wir gerne machen. Aber ich glaube da weiter dran. Und genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, mein springender Punkt, ich muss ganz ehrlich sagen, woran erkennst du natürlich auch, dass hier Frühling ist? Ich hatte hier mein Fenster auf und hier ist echt so eine richtig, richtig dicke, nicht nur viele schöne Vögel, also eher nicht den Ornithologen-Podcast, aber auch eine dicke, fette Wespe ist hier drin und die hat sich hier gerade eben so mal kurz versteckt. Da war ich mal ganz kurz ein bisschen unruhig. Aber was ich eigentlich sagen wollte...
Kriegt sie wieder ihr schwarz-gelbes BVB-Kostüm, die Wespe?
Ja. Ja, tatsächlich. Und die hat eine Taille, kann ich dir sagen. Aber nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass es ja auch ein absoluter Luxus ist, den Holstein Kiel hat, weil ich meine, weil sie diese Serie hatten, haben sie sich ja auch diesen Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf herausgearbeitet und der ist jetzt ja auch nur um einen Punkt geschmolzen. Und ich finde, das ist einfach eine Luxussituation, dass du das hast, weil davon konntest du ja auch nicht ausgehen, weil Düsseldorf ja nun wirklich auch, ich glaube, seit 10 Spielen nicht mehr verloren hat, also auch eine Hammer-Serie hat und dass du trotzdem noch 3 Spieltage vor dem Ende in dieser Luxussituation bist, ich glaube, darauf sollte man schauen und nicht, dass man jetzt einen Punkt davon abgeben musste von diesen 6. Also von daher ist, glaube ich, wirklich alles gut.
Ich glaube aber trotzdem, dass Fortuna Düsseldorf momentan von den Top-Mannschaften die beste ist und die konstanteste, die stärkste. Ich habe das Spiel auf Schalke leider nicht komplett gesehen, sondern nur die Schlussphase. Natürlich gab es da auch viel Glück für Düsseldorf, dass es am Ende dann beim 1:1 geblieben ist. Aber vorher 6 Siege und einen Punkt auf Schalke muss man auch erstmal holen. Und gegen diese 61.000er ankommen, gegen diesen ja wirklichen lauten Kessel ankommen. Und Düsseldorf spielt gegen Nürnberg zu Hause und gegen Magdeburg zu Hause. Also jetzt kommendes Wochenende und dann am letzten Spieltag. Da gehe ich fest davon aus, dass es 2 Siege werden. Und gut, das ist ja auch schwierig, jetzt schon das übernächste Spiel zu tippen. Ich könnte mir vorstellen, dass Düsseldorf in Kiel gewinnt, aber ja, vielleicht denke ich auch nach dem kommenden Spieltag schon wieder anders. Also Düsseldorf, finde ich, ist echt gefährlich und deswegen glaube ich auch nicht, dass der HSV noch an Düsseldorf rankommt, auch nicht, weil obwohl der HSV jetzt überzeugend 4:0 in Braunschweig gewonnen hat, weil Düsseldorf eben diese 4, ich habe es ja gerade gesagt, wegen der Tordifferenz muss man schon fast sagen, 5 Punkte Vorsprung hat und weil mich Düsseldorf seit Wochen überzeugt. Also ich glaube, Düsseldorf ist von den 4 Mannschaften gerade die beste.
Ja, Pulli, ich sehe das nicht ganz so extrem und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel dieses Spiel von Düsseldorf zu Hause gegen Greuther Fürth, das hat mich überhaupt nicht überzeugt, das habe ich auch über weite Strecken gesehen, ich habe das jetzt auf Schalke gesehen, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, du hast natürlich recht, man spielt gegen dieses Stadion auch, aber kannst du natürlich auch dann argumentieren und sagen, gut, ja, Holstein Kiel hat da gewonnen und zwar 2-mal in der Saison auch gegen Schalke, also nicht 2-mal dann im Stadion, aber also damit will ich nur sagen, aber... Da finde ich jetzt St. Pauli und Holstein Kiel nicht unbedingt schlechter als Düsseldorf und
nee, schlechter schon mal gar nicht. Also ich teile da auch die Meinung von Finn Bartels, dass St. Pauli schon, wenn wir jetzt mal die Saison als Ganzes betrachten, den attraktivsten Fußball spielt. Mhm. Aber es kommt ja in der Schlussphase der Saison auch auf das viel zitierte Momentum an. Ja, also Formstärke, der jüngste Trend. Und da finde ich Düsseldorf sehr überzeugend. Ja, vielleicht war der Sieg gegen Fürth nicht so überzeugend. Aber jetzt komme ich zum FC St. Pauli. Der Sieg gegen Rostock, der war auch nicht so überzeugend.
Wir müssen jetzt auch unbedingt mal über St. Pauli sprechen. Definitiv. Wir reden schon viel zu lange über Holstein und Düsseldorf. Du hast absolut recht. Wir müssen über St. Pauli sprechen. Ja, sorry, du bist ja auch hier nicht nur der Dixie Klo, sondern der Dixie Dörner von Anstoß, ne?
Ja, und ich war Freitag da und habe mich so ein bisschen gewundert. Also St. Pauli war natürlich sehr dominant und hat versucht, den Ball laufen zu lassen, den Gegner ins Laufen zu bringen, den Gegner ja müde und mürbe zu spielen. Aber die Top-Chancen im ersten Durchgang hatte Hansa Rostock. Und Rostock hat das 45 Minuten lang super diszipliniert gemacht. Es gab kaum Räume für St. Pauli. St. Pauli hatte sehr viel Ballbesitz. Ich glaube, wir waren im ersten Durchgang schon bei 67% oder so. Aber den meisten Ballbesitz hatte St. Pauli im eigenen oder kurz vorm eigenen Strafraum, weil Rostock wirklich kaum Räume angeboten hat. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann komplett anders. Da hatte St. Pauli jetzt auch nicht ein halbes Dutzend Chancen, aber ein paar. Und Rostock hatte eben keine mehr. Und die Standards sind momentan eine echte Waffe. St. Pauli hat jetzt zum 4. Mal hintereinander ein Tor nach einer Ecke erzielt. Die kam von Hartl. Irvine hat den Ball reingeköpft. Ich will jetzt aber jetzt hier keinen Live-Ticker nacherzählen. Das haben ja vielleicht auch einige mitbekommen. Aber ja, St. Pauli ist da auch nicht durchweg überzeugend gewesen, muss man sagen. Aber das wichtige Spiel gewonnen. Das ist dann auch friedlich geblieben zwischen diesen rivalisierenden Fangruppen, sowohl im Stadion als auch vor dem Anpfiff und nach dem Schlusspfiff. Also das war dann auch erfreulich. Und ja, jetzt kann man schon fast über Freitag reden. Ne?
Oh,
also
ja.
Der HSV beim FC St. Pauli, es ist tatsächlich andersrum. Die Situation eingetreten, die wir vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen... Bitte was?
Du hast gesagt, der HSV beim FC St. Pauli, umgekehrt natürlich.
Oh ja, ja, sorry. Also der HSV spielt im Volksparkstadion gegen St. Pauli. Und das, was wir vor Wochen, glaube ich, auch schon mal so angerissen hatten, kann tatsächlich eintreten, dass St. Pauli nämlich mit einem Sieg beim HSV aufsteigen kann in die Bundesliga. Und ich habe noch so gar kein Gefühl für dieses Spiel. Ich werde da sein, aber nicht als Reporter, sondern als normaler Zuschauer. Ich habe ein Ticket ergattert. Werde mir das Spiel angucken.
Und, dass du sagen kannst als normaler Zuschauer, ohne dabei zu grinsen, das finde ich nicht schlecht, aber okay, erzähl ruhig gerne weiter. Ich wollte dich unterbrechen.
Ja, als normaler Zuschauer. Also ich muss nicht arbeiten.
Du musst nicht arbeiten, okay.
Das Fußballspiel miterleben, wie viele andere Menschen in dem Stadion auch. Da werden ja 57.000 kommen. Und ich würde mal sagen, 49.000 werden für die eine Mannschaft sein und die anderen, oder na, vielleicht werden es auch 51.000 für die eine Mannschaft sein, die anderen dann für die andere Mannschaft. So. Und einer von denen bin ich dann auch. Wie geht's dir damit? Also ich habe jetzt noch nicht so richtig, ich fühle noch nicht, wie es ausgeht, weil ich habe das ja vor Wochen schon mal gesagt, der HSV ist schon auch widerstandsfähig und kann sich für solche Spiele natürlich extrem nochmal pushen. Und auch wenn die Chance noch so klein ist, Düsseldorf noch vom dritten Platz zu verdrängen, wie sagen Trainer und Spieler immer, wir wollen alles raushauen. Und genau das wird der HSV da machen.
Da gehe ich mit. Ich glaube trotzdem, dass St. Pauli am Freitag im Volksparkstadion gewinnen wird. Und das löst auch ganz viel in mir aus. Also ich glaube auch, diese Widerstandsfähigkeit, das ist auch das Mindeste. Also das ist wirklich das Mindeste, was die Fans von der Mannschaft erwarten werden. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass sie noch davon ausgehen, dass sie in diesem Jahr noch den Aufstieg feiern werden. Also über die Relegation und dass sie überhaupt das noch schaffen, den dritten Platz zu erreichen. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich noch diese Kirsche sucht, auf der Sahnetorte oder von mir ist auch irgendwie den Ködel auf dem Scheißehaufen aus den vergangenen Jahren in der zweiten Liga und wie man, haben wir auch schon drüber gesprochen, und wie man gescheitert ist und auf welche groteske, bittere und teilweise auch ironische Art und Weise gescheitert ist. Wenn man wirklich da jetzt noch den Ködel sucht, um dafür noch eine Spitze zu formen, dann wäre es ja, wenn der Stadtrivale, wenn der FC St. Pauli im Volksparkstadion aufstiege. Und deswegen wird es wirklich von jedem HSV-Spieler gefragt sein, sich irgendwie gegen dieses Ereignis zu wehren und sich in jeden Zweikampf zu werfen. Also von daher, ich glaube, das wird ein unfassbar intensives Spiel werden. St. Pauli muss unfassbar viel einstecken oder wird unfassbar viel einstecken müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass dann am Ende diese Qualität reicht und also das FC St. Pauli und dass die sich dann für eine ja wirklich sehr, sehr, sehr gute Saison belohnen werden. Und von daher, das ist so mein, was ich denke, aber was mich auch nochmal als Rückfrage in deine Richtung interessiert, also was löst das in dir aus? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Häme, Schadenfreude, aber das ist doch schon einfach so dieses kitschige, dieses, ich will jetzt auch nicht vom Fußballgott sprechen, aber ich meine, dieses Duell hätte ja von der DFL auch an jedem anderen Spieltag angesetzt werden können. Aber es findet genau dann statt, in dieser Konstellation, von der du ja vorher auch nicht ausgehen kannst. Und das ist doch schon echt irre, oder?
Ja, ich freue mich. Ich bin jetzt aber nicht hibbelig oder so. Ich glaube, wenn denn so der Donnerstag kommt und der Freitag, ich habe da schon Lust drauf und ich freue mich. Aber ich versuche jetzt noch nicht so überschwänglich mich drauf zu freuen, weil wenn man sich zu sehr auf ein Ereignis freut, dann kann man auch enttäuscht werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein absolut ausgeglichenes Spiel. Du hast gesagt, der HSV wird sich in jeden Zweikampf reinwerfen. Ja, ich glaube, es wird ein von Taktik geprägtes Spiel sein. St. Pauli versucht natürlich viel Ballbesitz zu spielen. Der HSV ist unter Steffen Baumgart nicht mehr ganz so dominant, ein bisschen konsequenter im Pressing vielleicht. Der HSV wird St. Pauli vielleicht auch nicht so viele Räume bieten. Ich habe grundsätzlich immer die Meinung, dass St. Pauli gegen Mannschaften, die mitspielen, besser zurechtkommt, also die auch selber aktiv am Spiel teilnehmen wollen. Man hat das gegen Rostock gesehen in der ersten Halbzeit, dass St. Pauli mit der Spielweise der Rostocker große Schwierigkeiten hatte. Deswegen glaube ich, wird es total ausgeglichen sein. Aber ich wäre ja feige, wenn ich jetzt hier keinen Ergebnistipp abgeben würde. Also ich glaube, dass St. Pauli gewinnen wird und tatsächlich am Freitag aufsteigen wird, natürlich, weil ich es will. Und jetzt kommt meine Begründung, die aber, glaube ich, keinem Fußballfachgespräch standhält. Ich war ja vorhin joggen und kennst du das? Du bist ja auch oft joggen, dass man manchmal so sich so Zwischenziele setzt. Also Ich bin auf eine grüne Ampel zugelaufen, die war schon ein bisschen länger grün. Und mein Ziel war, ich muss da rüberkommen, solange sie grün ist. Die darf, während ich laufe, nicht auf Rot umspringen. Und habe ich mir gesagt, wenn ich das schaffe, dann gewinnt St. Pauli am Freitag in Rostock. Das habe ich auf dem Hinweg geschafft und auf dem Rückweg war dieselbe Ampel wieder grün und gefühlt war sie kurz davor, rot zu werden. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt wieder schaffe, dann gewinnt St. Pauli, habe ich gesagt, Rostock in Hamburg, also beim HSV. Und ich habe es wieder geschafft. Ich habe es zweimal geschafft und deswegen nehme ich aus dieser Situation diese Ergebnisprognose. Macht natürlich alles keinen Sinn, aber ich habe gesagt, na klar, jetzt wird St. Pauli da gewinnen, weil ich da zweimal bei Grün über die Ampel gekommen bin. Kennst du das auch? Du läufst ja viel mehr als ich, dass man manchmal so wirre Gedanken hat und auch so ein bisschen abergläubisch da irgendwie während des Laufens ist.
Definitiv, aber vorher noch kurz der satirische Gag, den wir dann natürlich in der kommenden Folge bringen. Und wenn das so eintritt, wie diese Ampel das gesagt hat, dann wäre das wahrscheinlich die einzige Ampel in Deutschland, auf die man sich verlassen kann, oder? Gut, aber nein.
Genau.
Aber was ich sagen wollte, ich kenne das genauso. Ich hab das auch, und zwar, also erstens, das mit diesen Zwischensprints, das mache ich tatsächlich ganz genauso. Und was sowas angeht, ich bin normalerweise kein abergläubisch, ich kann das mal nicht aussprechen, abergläubischer Mensch. So, abergläubischer Mensch kann ich, ja, doch. Aber ich mache dann manchmal auch so, das kennst du ja auch, es gibt so unterschiedliche, weiß ich, Fitnessvideos, die man bei YouTube machen kann. Und weiß ich, wenn ich da mal mich dann auf so eine Matte lege, auf so eine Yogamatte und sowas mache. Und dann musst du ja manchmal dann so Sekunden noch runterzählen. Und da sage ich mir dann immer so, wenn du das jetzt noch schaffst, dann tritt in Zukunft auch das und das ein. So. Und dann hat man diese Motivation und dann kannst du zum Beispiel, keine Ahnung, was nochmal, keine Ahnung, was eine Liegestütze zum Beispiel mehr machen, mir fällt kein anderes Beispiel ein und dann schaffst du es denn doch irgendwie. Und also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, wollte ich nur damit sagen.
Ja. Oder manchmal auch so, keine Ahnung, mein Sprungbein ist links, ne? Wenn du jetzt da, also da, es gibt auf der Laufstrecke auch so ein paar Treppenstufen. Und wenn ich die letzte Stufe mit links erwische, dann ist es auch gut so. Weißt du, man will dann ja, dass man mit seinem Sprungbein dann die letzte Stufe erwischt oder vor der letzten Stufe abspringt. Das fällt mir auch in diesem Zusammenhang noch ein.
Oder wenn du so einen vollen Kasten Bier hast, ne?
Ja.
Und dann das letzte Bier immer noch schmeckt, dann weißt du, dass du am nächsten Tag auch einen Kater hast.
Ja, und einen vollen Kasten Bier hast du morgen hoffentlich auch beim Fußball gucken. Zum FC St. Pauli fällt mir noch eine Sache ein. Und völlig egal, wie das Derby ausgeht und wie die weiteren Spiele ausgehen, St. Pauli wird er so oder so zum ersten Mal seit 70 Jahren am Ende einer Saison vor dem HSV platziert sein. Das gab's tatsächlich, vielleicht haben es auch einige schon mitbekommen, die Zahl kursierte ja auch vor dem Spiel gegen Rostock. Das gab's tatsächlich das letzte Mal 1954, damals in der Oberliga Nord, also vor Einführung der Bundesliga. St. Pauli wurde damals 1954 Zweiter hinter dem späteren deutschen Meister Hannover 96. Und der HSV wurde, glaube ich, 10. oder 11., das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Ja, Wahnsinn.
Und ein Jahr zuvor hat Fritz Walter bei Holstein Kiel mit dem ersten FC Kaiserslautern gewonnen.
Da sind wir wieder. Da sind wir wieder im Holsteinstadion. Du schaffst es immer wieder, die Kieler hier noch ins Gespräch zu bringen. Nein, das ist ja auch in Ordnung. Jetzt haben wir die zweite Liga abgehandelt. Die Hörerinnen und Hörer wissen, dass mein Aberglaube verrückte Sachen anstellt und sogar Fußballspiele entscheiden kann oder auch nicht. Das hängt ja davon ab, wie es denn am Freitag tatsächlich ausgeht. Ich hätte eine kleine Reise mit dir vor, in eine Kultrubrik. Was hältst du davon?
Lass uns das machen, definitiv. Wir müssen das machen, wir sind es unseren Fans schuldig. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber lass uns das machen, jetzt, oder?
Sehr gerne.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Lieber Fabian, du warst ja nicht nur im Kieler Holstein-Stadion am vergangenen Wochenende. Du hast mir auch erzählt, du wärst auch in der Regionalliga Nord im Einsatz gewesen. Teutonia Ottensen gegen Phoenix Lübeck.
Ja.
Ist richtig, ne?
Genau.
Deswegen führe ich mit dir jetzt ein Quiz durch, das es so noch nie gab, seitdem es Anstoß gibt. Und Wir haben schon mehr als 180 Folgen gemacht. Ich will auch wieder ein bisschen enger an die Basis ran. Ich will dahin, wo es kein Glamour und Glitzer gibt, wo die Menschen zum Fußball gehen, weil sie den Verein lieben, weil sie die Spieler kennen und vielleicht auch, weil sie Langeweile haben und sonst nicht wissen, was sie am Wochenende machen wollen. Es gibt jetzt das Regionalliga-Quiz. Du bist jetzt ja ein Regionalliga-Experte. Bist du damit einverstanden?
Sehr gerne. Dazu muss ich noch ganz kurz sagen, hast du es mitbekommen, dass es da einen besonderen Zwischenfall gab bei dem Spiel Teutonia Ottensen gegen Phoenix Lübeck?
Ich weiß, dass Lübeck 3-2 gewonnen hat, aber sonst habe ich nicht so viel mitbekommen. Sag mal kurz, was ist da passiert?
Ja, in der 85. Minute lag plötzlich dann ein Spieler bewusstlos auf dem Boden. Zuvor ist er mit einem weiteren Spieler zusammengeprallt, mit einem Gegenspieler. Und der hat sich dann nicht mehr geregt. Und der musste da dann eben, also der war ja nicht leblos, aber eben bewusstlos. Er war nicht bei Bewusstsein vom Platz getragen werden. Und was wirklich sehr skurril war, du warst ja bestimmt auch schon mal, ich war zum allerersten Mal da, aber du warst bestimmt schon mal im Stadion Hohe Luft in Hamburg, oder? Viktoria?
Ja.
Ja, Kunstrasenplatz. Ja. Und dann plötzlich ging von der Seite so ein Tor auf und dann fuhr ein Rettungswagen mitten auf das Spielfeld. Also erst mitten auf das Spielfeld und dann da, wo die Coaching-Zone ist und parkte dann da. Und dieser Spieler von Phoenix Lübeck, Ubushny heißt er, Jeni Ubushny, ukrainischer Offensivspieler, der war eben dazwischendurch nicht bei Bewusstsein und hatte wohl irgendwie auch so große Anzeichen von Gehirnerschütterung. Und dann kam eben dieser Krankenwagen während des Spiels, 85. Minute, auf den Rasen gefahren. Spiel wurde unterbrochen und dann wurde erstmal dieser Spieler transportfähig gemacht. Und bis er dann transportfähig war, ja, war das Spiel ausgesetzt und dann wurde er im Anschluss mit, früher hat man gesagt Martinshorn, aber hier mit Lalülala weggefahren und
Tatütata.
Das war schon ein wirklich sehr besonderer Moment, weil eigentlich, genau, und dann geht es weiter. Das war dieser Zusammenprall, fand statt beim Ausgleich zum 2-2 für Phoenix Lübeck. Die lagen 0-2 hinten und dann haben sie tatsächlich auch noch dieses Spiel gedreht und sind jetzt bis auf 2 Punkte dran, wenn sie dann das Nachholspiel gewinnen. Aber trotzdem, das ist ja dann, das kennst du auch und das ist immer so floskelhaft, wenn man nur sagt, so dann tritt das Sportliche in den Hintergrund. Aber das ist dann echt irgendwie so ein Moment, bei dem du denkst so, wow, jetzt nimmt dieser Tag möglicherweise nochmal eine ganz andere Wendung. Aber es sieht momentan den Umständen entsprechend auch gut aus. Das ist so das vorläufige Happy End. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber deswegen, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, weil das eben nicht nur das 3-2 bei Ottensen war, sondern weil es halt irgendwie auch echt ein ganz besonderes Spiel sein und möglicherweise auch bleiben wird.
Ja, da habe ich tatsächlich nichts mehr mitbekommen. Aber dann bist du ja, wenn du sogar die Abstände in der Tabelle kennst, der richtige Experte für das Regionalliga-Quiz, das
absolut,
ich jetzt mit dir
absolut
durchführe. Wir sind in der 4. Liga, wir sind am Anfang des Quizzes in der Regionalliga Nord. Erste Frage an dich, wer spielt in der Hensch Arena?
Das weiß ich nicht, aber wenn du jetzt so
die kommst, im Emsland ja, steht.
Meppen.
SV Meppen, genau.
Ja, okay, das hätte ich wissen können.
Es hat am vergangenen Spieltag auch das Duell, das Derby unserer beider Lieblingsvereine stattgefunden. Holstein Kiel 2 gegen den FC St. Pauli 2 in der Regionalliga Nord. Wie ging es aus?
1-1.
Richtig.
Ja, ne? Ja, gut.
Ja, das stimmt. Welcher Verein aus der Regionalliga Nord nennt sich in aller Kürze DA?
Drochtersen Assel.
Richtig, SV Drochtersen Assel. Ich zähle dir 4 Vereine auf aus der Regionalliga Nord. 3 von denen waren schon mal in der 2. Liga, einer nicht. Und du sollst diesen einen Verein nennen. VfB Oldenburg, Blau-Weiß Lohne, TSV Havelse, SV Meppen.
Einer von denen war schon mal in der 2. Liga?
Nee, 3 von denen, einer noch nie.
Einer noch nie, genau, Lohne noch nicht.
Richtig. Welcher Buchstabe steht im Vereinswappen von Eintracht Norderstedt?
Ich glaube,
ja, das hast du gerade schon gesagt. Das N. Ja,
ein großes N, ne? Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, ja, genau, ein großes N. Ja. N wie Norder steht.
Ja.
Wo trägt Phoenix Lübeck seine Heimspiele aus?
Am Flugplatz.
Ja, gut. Wie heißt der zweite? Stadion, ja. Flugplatz. Wie heißt der zweite Regionalliga-Verein aus Kiel?
Kiel.
Richtig.
Hättest du gar nicht gedacht, ne? Du hast ja gesagt, jetzt kann ich den alten Witzke mal schön hier vorführen. Ich habe mich da vorbereitet.
Nee, Kiel, ja Kiel. Also du kommst aus Kiel, das war mir schon klar. Flensburg ist nicht so weit weg von Kiel. Es gibt ja auch den SC Weiche Flensburg. Wofür war Weiche früher auch mal bekannt?
Das war früher Weiche Handball.
Ja,
Weiche Flensburg. Oder Weiche Handewitt, doch, ja, ne?
Weiche Handewitt, ja, genau. Ja. Der Vorgängerverein der SG Flensburg Handewitt. SG Weiche Handewitt. Ja. So, wir gehen geografisch in den Südwesten. Welcher Verein aus der Regionalliga Südwest marschiert gerade in die zweite Bundesliga durch?
Südwest. Bayern, hattest du ja letztes Mal zu Recht gesagt, Würzburger Kickers stehen ja als Meister fest. Aber
na, vielleicht habe ich die Frage ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also der Verein, der kommt aus der Regionalliga Südwest, ist jetzt in der dritten Liga und marschiert gerade durch. Also so wie Elversberg.
Ah, okay.
In der vergangenen
Ulm.
Ja, genau. SSV Ulm. Elversberg ist ja auch direkt mit einem Jahr in der dritten Liga in die zweite Liga hochgegangen. Und das macht der SSV Ulm den Elversbergern gerade nach. Welches Gründungsmitglied der Bundesliga steigt wahrscheinlich von der dritten Liga in die Regionalliga West ab?
Duisburg.
Richtig, MSV Duisburg. Welcher Verein aus der Regionalliga West hat am vergangenen Wochenende vorzeitig den Aufstieg in die dritte Liga geschafft?
Das war Alemannia Aachen.
Richtig.
Da habe ich gehört, da soll es die ein oder andere Bierdusche gegeben haben. Hast du das auch gehört?
Ja, da gab es viele Bierduschen. Ja. Bierduschen sind wieder ganz groß in Mode. Gegen wen hat Alemannia Aachen vor 20 Jahren im DFB-Pokalfinale verloren?
Die haben gegen Werder verloren.
Richtig. Und letzte Frage. Bis hierhin hast du das ganz fantastisch gemacht. Tabellenführer der Regionalliga Nordost ist Energie Cottbus. Wie heißt der Trainer?
Das ist natürlich hier, ich komme nur einfach jetzt gerade nicht auf seinen Namen, hier von Osnabrück früher und der
nicht
ja
Ede auch, Geier.
Nee, genau, schon tausendmal da war,
sein Spitzname ist bekannter als sein, also Klaus Dieter und weiter?
Wollitz.
Ja.
Pele Wollitz. Warum, wo kam, genau. Also, ja gut.
Da Kommt er bei der letzten Frage nochmal leicht in Schleudern, aber hat sich dann doch noch wieder einsortiert in den fließenden Verkehr. Ja, sehr, sehr gut. Das war mein Quiz.
Vielen Dank, das war sehr, sehr schön. Darf ich dir
für die Regionalliga Ultras, ich glaube, das wird sich auch positiv auf die Abrufzahlen dieser Folge auswirken. Das ist natürlich der wahre Grund, weshalb ich das Quiz gemacht habe.
Ich möchte natürlich nur eine kleine Gegenfrage dir noch stellen. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank dafür. Spelle Fennhaus steht ja schon als Absteiger aus der Regionalliga Nord fest. Weißt du, in welchem Stadion die spielen?
Nee, weiß ich nicht.
In der Getränke-Hoffmann-Arena.
Ah, geil.
Das ist geil. Ja, das ist wirklich geil, weil die dann wirklich so heißen, so wie ja wieder ortsansässig. Ich glaube, Getränke-Hoffmann war aber auch bei Werder mal mit drin. Ne? Also die sind wahrscheinlich gar nicht so klein, aber trotzdem klingt das
Getränke
so.
Getränke-Hoffmann war bei Herr Lehmann oder Neue Fahr Süd hier von Sven Regener. Der Sänger von Element of Crime ist auch ein sehr, sehr erfolgreicher Schriftsteller. Die beiden Bücher habe ich gelesen. Und ich glaube, in einem seiner Songs singt er auch von Getränke-Hoffmann. Aber das spielt ja auch da in der Gegend, ne?
Ja.
Fahr ist ja ein Stadtteil von Bremen.
Stimmt. Und übrigens, ja, in dem Kontext auch, ich will jetzt nicht wieder mit Holstein anfangen, aber da habe ich auch neulich mal so drüber nachgedacht oder auch mal so einen Beitrag laut gedacht, weil bei Holstein Kiel wird ja auch zum Beispiel die gelbe Karte noch von Malermeister Menzel präsentiert und das ist halt irgendwie, das sind so diese Geschichten, das macht es halt irgendwie einfach total, total nett. Aber ein Satz vielleicht noch zur Regionalliga. Das ist dann auch wirklich krass, ne? Also in der Regionalliga West, wie viele wirklich großartige Traditionsvereine sich da tummeln. Alemannia Aachen jetzt natürlich, wie sagt man so schön, Sofa-Aufsteiger gewesen, aber trotzdem dann am nächsten Spieltag, also sprich jetzt am vergangenen Wochenende, 31.000 Zuschauer. Und dann hast du in Hamburg Regionalliga, Hohe Luftstadion, Ottensen gegen Phoenix Lübeck. Ich glaube, wenn ich viele reingerechnet habe, dann waren da 200. Also das ist einfach Wahnsinn, ne?
Ja, im Westen gibt es noch den Wuppertaler SV und Rot-Weiß-Oberhausen, aber die Regionalliga ist ja sowieso fies. Ne? Also aus der Regionalliga West gibt es ja immer einen direkten Aufsteiger, aus dem Südwesten gibt es auch immer einen direkten Aufsteiger. Aber die anderen drei Regionalligen, die haben immer das wechselnde Aufstiegsrecht. In diesem Jahr ist es so, dass der Meister der Regionalliga Nordost direkt aufsteigen darf, das wäre Stand jetzt Energie Cottbus. Und die anderen beiden, aus dem Norden und aus Bayern müssen dann Aufstiegsspiele bestreiten. Das wären Stand jetzt die zweite Mannschaft von Hannover 96 und die Würzburger Kickers. Und dann gibt es erst 2026 wieder den direkten Nordaufsteiger. Also das ist total fies, wenn du Meister wirst. Dann hast du am Ende vielleicht doch Pech gehabt und steigst nicht auf. Und alles war für die Katz. Das ist schon echt keine gute Regelung.
Nein, ist keine gute Regelung, finde ich auch. Also ganz generell, ich finde, der Meister sollte immer aufsteigen. Bist du bereit?
Yes.
Ich möchte mit dir ein kleines Wer bin ich spielen. Und zwar fange ich jetzt damit an. Ich habe während meiner Karriere unter anderem mal für Alemannia Aachen gespielt. Für den Hamburger SV und inzwischen spiele ich bei Holstein Kiel. Ich machte auch Louis drei Holtby. Länderspiele Louis für die deutsche Holtby. Fußballnationalmannschaft. Genau, das ist relativ einfach gewesen, da merkst du schon, das ging schnell und das sollte auch schnell gehen. Denn Louis Holtby hat, das habe ich so aus Quellen erfahren, gesagt, dass Marcel Rapp einer der besten Trainer ist, unter dem er jemals getrainiert hat, weil er nicht nur ein sehr, sehr schlauer Mensch ist, sondern weil er auch die Mannschaft sehr gut mitnimmt. Und deswegen macht es ihm besonders Spaß und deswegen bringt er auch die Mannschaft hinter sich. So konnte ich diese kleine Information nochmal droppen und noch ein weiteres Mal Holstein Kiel unterbringen. Aber jetzt komme ich zu dem eigentlichen Wer bin ich? Louis Holtby hatte während seiner Zeit zwischen 2015 und 2019 noch jede Menge andere Bundesliga-Trainer. Denn in dieser Zeit spielte er wo?
Beim HSV.
Ganz genau. Er hatte insgesamt 7 Trainer in dieser Zeit zwischen 2015 und 2019. Ich möchte mit dir ein kleines Wer bin ich spielen. Und zwar habe ich mir 5 rausgesucht, 5 Trainer, unter denen Louis Holtby in dieser Zeit zwischen 2015 und 2019 gespielt hat. Ich wurde geboren am 1. Mai 1970.
Das ist ja bald der 1. Mai. Herzlichen Glückwunsch, vorträglich.
Ja, das heißt, dieser Mann wird 54. Ist das richtig? Ja, ne? 70?
Ja.
Ja, ja. Das kommt ungefähr hin.
Markus Gisdol wird 54, das stimmt.
Es ist nicht Markus.
Nee, der ist es nicht, ne?
Nee, ist nicht Markus Gisdol. Ich war während meiner Zeit als Trainer unter anderem Trainer bei SK Lauf, beim TSV Wendelstein, später dann auch noch beim VfB Oldenburg. Ich war Co-Trainer beim Karlsruher SC.
Ja, weiß ich. Joe Zinnbauer.
Sehr gut. Dann natürlich
bei Trainer. Oldenburg war der ziemlich lange. Ziemlich lange war der in Oldenburg.
Ja, 5 Jahre, das stimmt. Zwischen 2005 und 2010. Inzwischen ist er ja in Casablanca Trainer.
Der war auch schon mal zu Gast in diesem Podcast.
Das stimmt. Und zwar, als er bei den Orlando Pirates war, oder? In Südafrika.
Genau, richtig.
Okay, das hast du schon mal sehr gut gemacht. Gar nicht so einfach. Ich war auch mal beim HSV. Allerdings nur interimsweise. Und zwar 2015. Vielleicht kommst du drauf. Ich spielte während meiner Zeit auch für den VfL Bochum, aber auch für den Stadtrivalen des Hamburger SV beim FC St. Pauli. 131 Spiele von 1988 bis 1993.
Ah, weiß ich. Klar, Peter Knebel.
Das ist auch richtig. Mein Name ist Peter Knebel. Wenn du auch dann so als Louis Holtby beim HSV anfängst und dann sind erstmal so deine Trainer Joe Zinnbauer und Peter Knebel, dann denkst du vielleicht auch erstmal mit Verlaub, und ich meine es gar nicht despektierlich, vielleicht ist da auch noch mehr möglich. Aber gut, schauen wir auf diesen Trainer, der beim Hamburger SV war. Ich bringe es ein bisschen durcheinander, es ist nicht chronologisch. Er war seinerzeit auch Trainer bei Hertha BSC, bei Bayer Leverkusen, bei Greuther Fürth.
Ah, Bruno Labbadia.
VfB Stuttgart, beim VfL Wolfsburg. Natürlich habe ich noch einen vergessen. Natürlich wurde angefangen. Darmstadt
als Trainer.
98.
Darmstadt 98, genau, das ist ja seine Heimat, kann man sagen, ne?
Kann man so sagen, definitiv. Du bist sehr gut im Rennen. Dann, ich habe noch 2 für dich. Dann haben wir 5. Dann sind wir rund, glaube ich. Stationen als Trainer. Möchtest du das Geburtsdatum wissen? Am 8. Dezember wurde er geboren, 1969. Soll ich sagen, wo es losging? Oder soll ich sagen, wo er zuletzt Trainer war? Das darfst du dir aussuchen.
Boah, ist egal. Also mach wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Nicht wegen des Geburtsdatums, weil der muss jetzt endlich mal kommen. Also ich habe den Namen vorhin auch schon mal gesagt.
Okay, ich begann meine Station als Trainer. Meine erste Station als Trainer war beim VfL 93 Hamburg. Danach ging es zum VfB Lübeck.
Ah, Bernd Hollerbach.
Dann kam Bernd Hollerbach, genau, das ist
Hollerbach.
Richtig.
Stimmt, ja.
Co-Trainer auf Schalke, Co-Trainer Wolfsburg, Würzburger Kickers und dann 2018 Hamburger SV. So, dann haben wir noch einen. Du hast ihn vorhin schon genannt. Dann machen wir
Gisdol,
einen.
Markus Gisdol.
Dann machen wir einen anderen. Pass mal auf, ich bin ja hier, komm. Ich bin ja Mr. Flexible. Pass mal auf, hier, zack, zack, zack. Und schon geht's los. Ich wurde geboren am 15. April 1981 in Bochum. Also ich bin noch relativ jung. Relativ jung. Stationen als Trainer. Unter anderem. Du wirst es wahrscheinlich sofort wissen. Ich fing an als Spielertrainer bei der SG
Eintracht
Ärgste.
Hannes Wolf.
Ja, es ist richtig. Es ist Hannes Wolf. Hast du sehr gut gemacht. Es fehlen in dieser Auflistung noch natürlich, du hast es gesagt, Markus Gisdol. Und wer ist
Christian
der?
Christian Titz.
Ah, alter Auge, ey. Okay, mit dem muss man
sich
nicht anlegen.
Ja, der Abstiegstrainer. Luis Holpi ist der Spieler, der das letzte Bundesligator für den HSV geschossen hat, gegen Mönchengladbach. Danach kamen die Pferde und die Reiterstaffel.
Ja, stimmt. Das war dann ein unschönes Ende. Luis Holpi lief hier auch neulich wieder durch Hamburg. Der wohnt ja hier in Hamburg noch immer. Und macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Vielleicht tut ihm das mal ganz gut, dass er eine Woche gefehlt hat mit gelb-roter Karte. Ja, das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, Chapeau, Hut ab. Sehr, sehr gut.
Das war jetzt nicht so schwierig.
Ja. Aber ich muss, das Ding ist ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde immer so diese Ereignisse aus unserer Kindheit, aus der Jugend, als man so damit aufgewachsen ist, als man vielleicht auch noch nicht so viele Medien konsumiert hat, als man den Videotext rauf und runter gelesen hat, als man das Kicker-Sonderheft auswendig konnte, weil man es 5-mal gelesen hat, weil es ja eben keine anderen Medien gab. So, es gab halt auch nicht überall sämtliche Dinge zu streamen und Zusammenfassung nochmal anzugucken, sondern du hast irgendwie das inhaliert, was du bekommen hast. Und die meiste Zeit war es irgendwie so das Gleiche. Da hast du halt auch viel abgespeichert. Aber ich finde, gerade aus dieser Zeit, so zwischen 2010 und 2020 oder 2015 und 2020, also jetzt nochmal hier mit Hollerbach und Peter Knebel und Joe Zinnbauer, das ist für mich so schwammig. Das hätte für mich auch theoretisch zwischen 2010 und 2015 sein können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn du mir das Quiz mit, ich weiß nicht, Mainz 05 gespielt hättest, hätte ich wahrscheinlich ganz viele Fehler gehabt. Aber der HSV ist ja auch ein Verein, ich meine, ich wohne in Hamburg, den ich auch schon enger verfolge. Ne? Deswegen kriege ich das irgendwie besser abgespeichert. Aber ich weiß total, was du meinst. Da vieles aus den vergangenen Jahren ist weg, aber so die Kindheitserinnerungen, die sind dann doch noch gerade so im Bereich Fußball sehr präsent, weil Dinge, für die man sich damals begeistert hat und noch mehr begeistert hat als heute, kann man sich logischerweise oder konnte man sich logischerweise auch viel besser merken.
Definitiv. Ich habe noch ganz kurz eine Sache. Ich mache sie nur kurz. Es sind nur noch 3 Spieltage und damit natürlich auch noch nur noch 3 Spieltage zeitlang die Möglichkeit einzusteigen in das Battle um unsere Anstoßtasse. Wir sammeln noch bis zum Ende der Saison. Es geht um die begehrte Anstoßtasse, wenn ihr mindestens 1 Euro an Helping Tessie spendet, die karikative Organisation, die sich für ein Waisenhaus einsetzt, dann landet ihr mit eurem Namen in einem Topf und wir stellen Woche für Woche auf unserer Instagram-Seite auch nochmal die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das müsst ihr natürlich nicht, aber die Zeit rennt. Es sind schon ein paar in der Tasse, die mitmachen und gespendet haben. Wenn ihr auch noch Bock habt, dann schaut gerne nochmal bei uns auf Instagram vorbei. Das zu Helping Tessie und Helping Tassie und zu unserer Anschlusstasse.
Das hast du sehr gut gemacht. Von mir gibt's noch einen Song für unsere Playlist bei Spotify, die auch Anstoß heißt. Er kommt von Alberto Colucci. Der wird einem wahrscheinlich erstmal nichts sagen. Aber es ist der Kultsong aus Darmstadt. Die Sonne scheint. Tor Lilien vor. Und zwar deshalb, weil Darmstadt 98 jetzt offiziell abgestiegen ist. Und das völlig zu Recht, muss man ehrlicherweise sagen. Mit nur 3 Siegen und 17 Punkten nach 31 Spieltagen hat man da auch nicht so viel verloren in der ersten Liga. Ja, von mir gibt's also diesen Song. Und welchen gibt's von dir?
Also kann man sagen, die sind abgestiegen, lieber Knecht als Recht?
Genauso kann man es sagen.
Okay.
Aber er bleibt und geht wohl mit dem Verein in die zweite Liga. Das hat sich heute so ein bisschen angedeutet.
Ja, finde ich auch gut. Auch ein guter Typ, finde ich, Thorsten Lieberknecht. Von mir gibt es, ich habe das neulich gehört, fand ich eigentlich ein schöner Song. Der erfolgreichste Song von Paul Young ist Every Time You Go. Geiler Song. Also wirklich ein sehr oldie klingender Oldie, aber einfach ein geiler Song. Und den habe ich zum ersten Mal seit 1000 Jahren wieder gehört. Und den habe ich mir auf meine Playlist gepackt. Und ich finde, der hat es auch verdient, auf die Anschluss-Playlist zu kommen.
Deine Playlist ist meine Playlist, ist unsere Playlist. Und was wollte ich noch sagen? Achso, hinten raus immer, wo sind wir am Wochenende? Ich habe es ja schon gesagt, ich bin Freitag beim Spiel hier HSV St. Pauli. Und du bist in Wiesbaden, in der Brita Arena, stimmt's?
Genau, ich habe mir meine Badesachen schon eingepackt, denn ich gehe am Wochenende Wiesbaden und werde möglicherweise, wenn das letzte Mal, dass ich jetzt Holstein Kiel in diesem Podcast erwähne für diese Folge, wenn Düsseldorf nicht gewinnt gegen Nürnberg zu Hause, dann hat Holstein Kiel zumindest die Möglichkeit aufzusteigen. Und ob das so kommt...
Am Sonntag, richtig?
Das wird am Sonntag passieren, 13:30 ist Anpfiff oder halt auch nicht. Das werde ich mir auf jeden Fall im Stadion und dann auch arbeitend anschauen. Ja, freue mich drauf.
Ja, dann wünsche ich dir ein schönes, erfolgreiches Wochenende. Wir sehen uns morgen, ne? Also nicht vergessen, Champions League gucken. Ich bin rechtzeitig am Start und ihr habt da draußen hoffentlich auch eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten und Zuschalten. Gerne weiterempfehlen und gerne nächste Woche wieder einschalten.
Auge, okay, ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Spaß im Volkspark und es gibt noch eine Sache, die ich lieber mache, als den Podcast mit dir aufzuzeichnen. Mich mit dir privat treffen, deswegen freue ich mich schon auf morgen. Bis dann.
Ach, sehr schön. Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.